Jeden Sonntagmorgen ab 6 Uhr steht die neueste Ausgabe des By the Dip Podcast zur Verfügung. Die vergangene Folge haben sich mehr als 40.000 Menschen angehört und wir haben über das VW-Desaster gesprochen, ob es überhaupt noch Sinn macht, deutsche Aktien zu kaufen. Und selbstverständlich war uns auch wichtig, welche Crash-Aktie gerade von einem Milliardär gekauft wird. Am kommenden Sonntag wird es unter anderem darum gehen, was das letzte Apple-Event für die Aktie bedeutet und wie man überhaupt mit einer Sicherheit von 100%, also ohne Risiko, investieren kann. Was ist die erwartete Rendite? Welche Anlagen muss ich dafür kaufen? Solche Themen sind garantiert auch für dich interessant. Deswegen lade ich dich ganz herzlich ein, den By the Dip Podcast zu abonnieren. Versprochen, es lohnt sich. Und jetzt legen wir los. Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wenn Investoren über die globalen Megacaps sprechen, wie etwa eine Amazon, Meta, Microsoft oder auch eine Apple, dann sind sich diese Investoren in der Regel einig, dass es sich dabei um interessante und erfolgreiche Unternehmen handelt. Aber gibt es hier noch irgendein verborgenes Potenzial, welches dazu führen könnte, dass sich diese Konzerne in Zukunft noch deutlich besser entwickeln, als man das heute annimmt? Diesen Blickwinkel möchte ich heute einnehmen. Und ich möchte am Ende dieser Podcast-Folge auch eine klare Empfehlung, hätte ich jetzt beinahe gesagt, einen klaren Vorschlag mit auf den Weg geben hinsichtlich eines Wertes, den vielleicht jeder im Depot haben sollte. Dann legen wir mal los. So, zuerst einmal eine kleine Warnung, ich hoffe nur eine Vorwarnung. Sollte im Verlaufe dieser Podcast-Folge der Eindruck entstehen, mir würde hier das Testosteron in die Adern schießen und ich würde mich in Rage reden, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ich gerade eben noch auf einem Zahnarztstuhl saß. Links oben musste an der Füllung etwas gemacht werden und dementsprechend ist links oben auch noch ein bisschen betäubt und... Sollte ich mir also jetzt ein saftiges Stück Wange rausbeißen, dann werde ich es erst merken, wenn mir das Blut hier aus dem Mund heraustropft. Ich hoffe mal, es kommt nicht so, aber wenn, entschuldigt bitte, dann seid ihr jetzt vorgewarnt. Also, legen wir los. Ich habe irgendwie den Eindruck, der Rest des Halses ist auch noch leicht betäubt. Aber das kriegen wir hin. Und wenn jetzt die Frage aufkommt, die nachvollziehbare Frage, ja, warum denn nie einfach diese Podcast-Folge später aufnehmen? Das ist für mich ein assoziativer Vorgang. Ich lese also einen Artikel, denke darüber nach und bei einigen sage ich, na gut, nice to know, aber mehr auch nicht. Und bei anderen sage ich, hier muss ich einfach meinen Standpunkt mit euch teilen. Wenn also am Ende dieser Podcast-Folge ein sehr klarer und deutlicher Vorschlag als Fazit erscheint, dann ist das natürlich keine Aufforderung, es mir gleich zu tun und in diesem Basiswert, in dem ich im Übrigen schon länger investiert bin, dann auch zu investieren. Disclaimer, es ist nur mein Gedanke, es ist nur mein Vorschlag. Ihr macht euch eure eigenen Gedanken und werdet dann vermutlich auch hin und wieder zu anderen Ergebnissen kommen. Dann beginnen wir mal mit dem fast schon esoterischen Ansatz in dem Artikel, den ich gelesen habe. Ich kann ihn euch nicht verlinken, weil er aus einem Premium-Bereich, also aus einem kostenpflichtigen Bereich ist. Aber die Gedanken möchte ich dennoch gerne mit euch teilen. Warum wird hier hin und wieder Raoul Pell genannt? Nicht, weil er ehemals... weil er früher mal ein Hedgefondsmanager bei Goldman Sachs war und das besonders gut klingt, sondern weil er sehr klare Standpunkte äußert. Mir teilweise deutlich zu extreme hinsichtlich der Positionierung, also bei jemandem, der ausschließlich auf Tech setzt und darüber hinaus dann noch sagt im Kryptobereich, er sei all in Solana und das ist bei Raoul Pell der Fall. Bei dem habe ich gar nicht die Vermutung, als würde er sich mit einer diversifizierten Geldanlage beschäftigen.
I kind of went heavier into Solana and eventually looking at the Solana versus ETH and Bitcoin cross rates, that prompted me to kind of go all in September of last year.
Aber er betont es eben auch selber immer wieder, seine Einkünfte sind hoch genug, um sich diesen Standpunkt zu erlauben. Und dann kann man es natürlich machen. Das heißt also, wenn so ein Depot, das wird gerade bei All-In Solana sicherlich hin und wieder passieren, mal um 100% steigt und dann auch wieder um 70% oder 80% fällt, dann ist das für ihn okay. Für uns hat es den Vorteil, dass bei sehr klaren und wenig abwägenden Standpunkten wir uns daran viel besser reiben können, beziehungsweise diesen Standpunkt dann vielleicht teilweise übernehmen wollen. Anders ausgedrückt, eine ganze Menge Research, was man so liest, ist mit viel Konjunktiv versehen. Warum auch nicht? Es geht eben um die Zukunft. Und dass man da nicht behaupten kann, es kommt so oder so, die berühmte Glaskugel hat eben keiner, das ist ja nachvollziehbar. Wenn einer aber es eben anders macht und sagt, ich glaube, es wird so kommen und ich setze mit meinem eigenen Kapital drauf, dann ist es für uns natürlich spannender. Es gibt nicht nur einen Raoul Pell, er bezieht sich hier auch auf einige andere Studien. Ich werde am Ende auch noch 2, 3 Studien nennen, die man, wenn man möchte, sich ergoogeln kann, ist relativ simpel. Der Artikel, der mich dazu gebracht hat, die heutige Podcast-Folge aufzunehmen beziehungsweise dieses Thema zu wählen, lautet AI as Electricity, AI as Magic. Und in diesem Artikel untersucht Raoul Pell die doppelte Natur, so würde ich es mal nennen, der künstlichen Intelligenz in der modernen technologischen Landschaft. Und er verwendet die Begriffe Elektrizität und Magie natürlich als Metaphern, um die gegenwärtige und die zukünftige Auswirkung der KI zu beschreiben. Und seine zentrale These in diesem Artikel ist, dass KI sowohl als grundlegende Infrastruktur, in diesem Fall oder in diesem Bild also die Elektrizität, als auch als transformative, ja magische Kraft fungieren kann, die das Potenzial hat, unsere Welt grundlegend zu verändern. Es geht hier, er zitiert ihn relativ häufig, oft um Sam Altman, dem ziemlich bekannten CEO von OpenAI. Altman nutzt seine Plattform nachvollziehbar, um die Bekanntheit von OpenAI zu steigern. Und gleichzeitig schmiedet er, das hat sich in den letzten 2 Jahren durchaus verändert. Wir wissen, der große Investor hinter OpenAI ist Microsoft. Er schmiedet aber weitere strategische Allianzen und offenbar lässt ihn Microsoft auch. Die könnten ja als Hauptanteilseigner sagen, mit denen lieber nicht, das sind unsere Konkurrenzen oder das ist unsere Konkurrenz. Machen sie aber nicht. Das sieht man zum Beispiel oder erkennt man an der jüngsten Partnerschaft mit Apple. Diese Partnerschaft, dem Vernehmen nach, kommt ohne Geldtransaktionen aus. Das heißt also, eine strategische Partnerschaft, bei der beide Unternehmen ihre Stärken nutzen, um ihre Positionen im wettbewerbsintensiven KI-Markt zu festigen. Durchaus bemerkenswert. Kommen wir zur KI als Elektrizität. Das heißt also, Pell beschreibt KI hier als die Grundlage einer industriellen Revolution. So wie die Elektrizität einstmals die grundlegende technologische Infrastruktur überhaupt erst möglich gemacht hat, die dann dazu geführt hat, dass Wachstum und Innovation in der industriellen Revolution überhaupt entstehen konnten. Ja, erinnern sich sicherlich viele, wenn man mal schauen möchte, was die Erfindung der Dampfmaschine für die industrielle Revolution bedeutet hat. Dieses Bild hat jetzt nicht Pell benutzt, aber für mich ist es ein sehr offensichtliches. Mit einem Male konnte man eben ein Vielfaches der menschlichen Arbeitskraft erschaffen mit dieser Dampfmaschine. Diese elektrische Funktion der KI beschreibt ihre Rolle als eine Form von Energie, die für zahlreiche Anwendungen und Geräte genutzt werden kann. Von autonomen Fahrzeugen über humanoide Roboter, haben wir gerade drüber gesprochen, bis hin zu sehr intelligenten Apps. In diesem Szenario sind also diejenigen, die die Elektrizität bereitstellen, momentan Nvidia und TSMC. Also Taiwan Semiconductor, die für ganz viele andere Firmen und auch für Nvidia dann die Hardware produzieren. Diese Firmen dominieren momentan den Markt für die notwendigen Chips und damit für die Werkzeuge und haben sich dadurch in strategische Positionen gebracht, die es momentan, muss man das sagen, neuen Marktteilnehmern sehr erschweren, hier in diesen Wettbewerb einzutreten. Die Aussicht ist aber, dass dieser Wettbewerb auf der Elektrizitätsseite der KI zu einem Preiswettbewerb führen wird, bei dem die Margen unter Druck geraten, während die Technologie selbst dann zunehmend als eine Art von Ware betrachtet wird. Das haben wir hier an dieser Stelle auch schon häufig erörtert und habt ihr vermutlich im Bekannten- und Kollegenkreis auch schon besprochen. KI als eine, darf man sich nicht wie eine Software vorstellen, sondern es ist die Basis. Für die meisten ist wahrscheinlich die Dampfmaschine ein bisschen weit weg, das Internet. Mit dem Internet verdient so keiner Geld, sondern auf Basis der Bereitstellung dieses Internets haben sich wahnsinnige Entwicklungen in den letzten 25, 30 Jahren dann hervorgetan. Der zweite Punkt ist KI als Magie. Diese Seite beschreibt die Fähigkeit der KI, Dinge zu tun, die zuvor als unmöglich oder unglaublich galten, wie zum Beispiel die Generierung fotorealistischer Bilder oder das Schreiben von Texten. Und das ist ja nun wirklich ein Prozess. Jeder, der das nutzt, ich habe gerade der Freundin meiner Tochter, ist keine Kommilitonin, sagt, sie kann doch auch mal die kostenpflichtige Version von ChatGPT, hoffentlich hört ihr keine, ich habe ihren Namen ja nicht genannt, nicht, dass ihr Prof irgendwie schimpft, einfach mal ausprobieren, wie gut diese Version in der Erstellung von Texten ist. Sie ist wahnsinnig gut, insbesondere wenn man überlegt, wo sie vor 24 Monaten stand. Und wenn wir über die menschliche Kreativität sprechen, dann hat die sicherlich auch ihre Grenzen, hat aber auch enormes Potenzial. Wenn man sich allerdings anschaut, wie leicht es heute ist, mit wenigen Begriffen Grafiken zu erstellen, für die früher Grafikdesigner ziemlich viel Zeit gebraucht hätten und vermutlich auch einiges sich an Aufwand haben entschädigen lassen, da muss man sagen, da haben wir vermutlich die Grenzen der menschlichen Kreativität erreicht oder sind vielleicht gerade dabei, diese zu übersteigen. Diese magische KI, so wie er es nennt, fasziniert also nicht nur als Öffentlichkeit, sondern bietet natürlich auch enorme Möglichkeiten zur Schaffung neuer Erlebnisse und Dienstleistungen, die weit über das hinausgehen, was derzeit technisch möglich erscheint. Sam Altman, OpenAI streben danach, sich in diesem magischen Bereich zu positionieren. Deswegen diese strategischen Allianzen. Sie möchten, dass ihre Technologien also nicht nur als leistungsstarke Werkzeuge angesehen werden, sondern auch als transformative Erlebnisse, die das Potenzial haben, menschliche Interaktion und Kreativität zu revolutionieren. Ein Beispiel dafür ist ChatGPT, das komplexe Konversationen führen und kreative Aufgaben erfüllen kann. Und das hat den Anschein von Magie. Es gibt die Möglichkeit, das natürlich selber zu überprüfen. Aber wenn man in diese Konversation selber einsteigt, insbesondere dann, wenn man ChatGPT vorher eine Rolle zuweist, da muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe einige Beispiele gesehen auf Twitter, auf X, wo ich gedacht habe, das sieht aber konstruiert aus. Aber probiert es ruhig mal aus. Es ist ganz erstaunlich, obwohl es sich, ja, wir wissen, aufgrund welcher Daten diese LLMs trainiert werden, aber dennoch geht es über das hinaus, was man erwarten würde. Und ich kann nur noch mal hier den zeitlichen Ansatz ins Spiel bringen. Es geht weit über das hinaus, was man sich vor 2 oder 3 Jahren hätte erdenken können. Er geht dann nochmal auf die Partnerschaft zwischen Apple und OpenAI ein. Wahrscheinlich auch deshalb, weil Apple zwar im Bereich der AI ja sehr früh und sehr lange und teilweise auch sehr kapitalintensiv geforscht hat, aber es momentan so den Anschein hat, als ob sie so recht selbst nichts machen würden.
If you're working on something that requires world knowledge, so you're out of the domain of personal context and so forth, yeah. Then you may want to go and use one of the large language models that are on the market. And we selected what we feel is the best one with OpenAI and ChatGPT.
Dieses Beispiel, Apple und OpenAI, ist ein hervorragendes Beispiel für eine offensichtlich symbiotische Beziehung. Also eine Beziehung, in der beide Parteien Vorteile sehen. Apple ist also als Nachzügler im Bereich der generativen KI wahrgenommen worden, aber integriert nun OpenAI als Technologie wie eben ChatGPT in seine eigenen Produkte. Und damit ermöglicht Apple seinen Nutzern, denen ja völlig egal ist, wer das Ganze gebastelt hat, diese KI-Funktion zu nutzen, ohne selbst Investitionen in die Entwicklung eigener Large Language Models tätigen zu müssen. Und gleichzeitig profitiert OpenAI logischerweise von der enormen Reichweite und der beispiellosen Kundenbeziehung, die Apple zu seinen Usern besitzt. Ich finde das ganz interessant. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bei Apple auch immer hin und her geworfen werde zwischen irgendwie kommt da nichts zu, wahrscheinlich sind das aber die strategisch richtigen Schritte. Denn ich glaube nicht, dass man mit den LLMs, ist leichter, wenn man es ausspricht manchmal, Large Language Models, dass man damit so viel Geld verdient. Es kostet derzeit, glaube ich, verbraucht OpenAI 5 bis 6 Milliarden Entwicklungskosten pro Jahr. Und wir haben es hier auch schon besprochen, es gibt zahlreiche Studien. Dann kommt der nächste Fortschritt von Lambda oder anderen. Und mit einmal sehen diese 5 bis 6 Milliarden aus, als wären sie für nichts ausgegeben worden. Weil natürlich das gleiche Produkt 6 Monate später, 12 Monate später nahezu wertlos erscheint, weil die anderen sich ja auf Basis dessen auch so schnell entwickeln. Und von daher finde ich den Ansatz von Apple zu sagen, wir versuchen gar nicht in diesem Rennen zu machen, gar nicht so verkehrt. Die Integration von ChatGPT in dieses Apple-Betriebssystem ermöglicht es OpenAI, seine Technologie diesem breiten Publikum zugänglich zu machen. Und gleichzeitig ist es natürlich für OpenAI auch ziemlich Sinn, denn die Daten, die sie durch die Benutzerinteraktion sammeln, sind ja ebenfalls entscheidend für die Weiterentwicklung und für die Verbesserung der eigenen KI-Modelle. So, kommen wir mal kurz zur Schlussfolgerung und dem Ausblick von Raoul Pell. Seine Erkenntnis lautet also, dass die Zukunft der KI nicht nur von technologischen Fortschritten abhängt, sondern auch davon, wer die tiefsten und umfassendsten Beziehungen zu den Nutzern hat. Unternehmen, die in der Lage sind, KI-Erlebnisse zu schaffen, die auf echten menschlichen Bedürfnissen basieren und diese effektiv an Milliarden von Menschen zu verteilen, werden als die großen Gewinner der KI-Revolution hervorgehen. Die großen Technologiekonzerne wie Apple, Microsoft, Meta und Google sind da logischerweise die Profiteure. Warum? Weil sie bereits intensive Benutzerbeziehungen haben und darüber hinaus mit ihren unfassbaren Datenbeständen perfekt positioniert sind. Wer soll daran vorbeikommen? Ist eine Frage, die man natürlich beantworten kann mit diesem oder jenem Unternehmen. Es ist nur wahnsinnig schwer. Vielleicht ist dieser technologische Zyklus, den wir aus anderen Bereichen kennen, Innovation führt dann irgendwann dazu, dass einzelne Hardware-Unternehmen insbesondere, ihr kennt sie alle, die Ataris, die Compaqs, die Commodores, die Nokias, die dann einfach überholt wurden, weil sie zu groß und zu träge wurden. Das ist aber natürlich etwas anderes, wenn dein eigentliches Asset die Anzahl der Benutzer ist. Das heißt also, diejenigen, die eh schon die größte Plattform haben, werden vermutlich am meisten von dieser Entwicklung profitieren. Und dazu gibt es wunderbare Studien, dass die Bedeutung der Nutzeranzahl, die dann gleichzeitig dazu führt, dass diese berühmten Netzwerkeffekte und Skaleneffekte erst richtig wirken können, dass die eher noch steigt. Wenn wir uns also verschiedene Studien anschauen, ich habe es gesagt, es gibt, die Großen haben eigentlich alle welche gemacht und ihr könnt sie, ich bin immer ein bisschen vorsichtig bei diesen Beratungsagenturen, ob ich da irgendwelche Links einstellen soll, aber ihr könnt es selber relativ leicht ergoogeln. Es gibt zum Beispiel eine bemerkenswerte Studie von McKinsey. In dieser Studie geht es um Netzwerkeffekte, es geht um Skaleneffekte und hier wird relativ klar nachgewiesen, dass der nicht nur die Anzahl der Daten, aber die Nutzerbasis darüber entscheidet, wie erfolgreich diese Unternehmen sind. Das heißt also, je größer die Nutzerbasis auf den Plattformen, und da ist es nicht so entscheidend, was auf den Plattformen passiert. Hauptsache, die Nutzerbasis ist groß. Diese Unternehmen wachsen schneller. generieren höhere Umsätze. So ähnlich gibt es eine Studie, die sich auf Facebook und Twitter konzentriert hat, von Harvard Business Review, die die Werbeeinnahmen sich angesehen haben. Und Twitter war natürlich und ist nach wie vor ein Beispiel dafür, dass eine Plattform wachsen kann, aber trotzdem keine vergleichbar interessanten Werbeeinnahmen erzielt. Aber dennoch sorgen diese Netzwerkeffekte dafür, dass die Basis dafür geschaffen wird, dass die Umsätze höher sind. Wenn schlicht und einfach das Produkt nicht so interessant ist, ist ein Problem. Aber Twitter ist ja nun auch nicht verschwunden, wie wir wissen, hat Elon Musk Twitter umbenannt.
As he said, he has a thing for the letter X. Of course, he also runs SpaceX, the rocket company at Tesla. They've got a Model X, and one of his earliest companies was called X also. This was the predecessor to PayPal.
Grundsätzlich kann man das also pauschalisieren. Je höher die Nutzerbasis, umso interessanter auf digitalen Plattformen. So, Daten und Nutzer. Wenn wir also davon ausgehen, dann könnte man sagen, gleichzeitig, wenn man die Gedanken von Raoul Pell aufnimmt, dass die beste Zeit erst noch kommt. Ich hoffe, Tobi, wenn die Pausen zu lang sind, manchmal kann man mir beim Denken zuhören, dann wird die Pause einfach kürzer gemacht per Schnitt. Und ihr denkt, ich hau das hier so staccato-artig raus. Aber für mich ist das ein ganz interessanter Gedanke. Wenn ihr jetzt mit irgendjemandem sprecht und sagt, ich bin in Amazon investiert, dann werden die meisten sagen, oh, ja, okay, AWS und ist ja ganz interessant und das Cloud-Geschäft wächst und so weiter. Die Anzahl der User wird quasi hingenommen. Das gilt natürlich auch für andere Plattformen, gilt auch für eine Netflix oder letztlich für alle großen Plattformen, wenn man sagt, naja gut, rein gefühlt haben wir hier schon sowas wie eine Sättigung. Also, wie sollen diese Unternehmen ihre Wachstumsraten zukünftig nochmal steigern? Sie sind so groß, dass wir uns freuen müssen, wenn sie sich nur weniger abflachen. Sind ja immer noch enorme Cashmaschinen. Nur was, wenn der Gedanke verkehrt ist? Was, und das ist ganz interessant, wenn man das mal abgleicht, man schaut sich diese Unternehmen an in einem logarithmischen, sehr langfristigen Chart. Man hat dann nicht den Eindruck, wir seien hier in einer Fahnenstange und der Wert dieser Unternehmen müsse irgendwann sinken. Da ist durchaus noch Potenzial zur Oberseite. Und wenn man sich das Ganze mal in nackten Zahlen anschaut, dann muss man sagen, welche Plattform nehmen wir da mal? Nehmen wir Meta. Meta hat im Jahr 2023 durchschnittlich 3,88 Milliarden aktive Nutzer. Nur die aktiven Nutzer. Sie müssen also mindestens in dem Monat, glaube ich, 1 bis 3 Interaktionen getätigt haben. Da sind jetzt alle, Facebook ist dabei, Instagram, WhatsApp, Messenger. So, 3,88 Milliarden Nutzer. Dass Meta eine Cash-Maschine ist, das wissen wir. Wenn man sich aber den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer anschaut, das ist immer dann, wenn man sich eine Plattform unter die Lupe nimmt, natürlich der relevante Wert, also der Average Revenue per User, ARPU, dann variiert der zwar nach geografischer Region, aber man kann daraus natürlich einen Durchschnitt ziehen und der liegt weltweit bei $10.63 pro Quartal. Weltweit $10.63 pro Quartal, pro Nutzer. Und sei mal ganz ehrlich, die Summe wirkt doch relativ niedrig. Das ist natürlich ein Unterschied. In den USA liegt er bei $53.70, deutlich höher. Da sind auch traditionell die Werbeausgaben am höchsten. In Europa liegt der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer pro Quartal bei $15.64, im Asien-Pazifik-Raum bei $4.89 und der Rest der Welt, da sind natürlich auch die weniger entwickelten Märkte drin, liegt da bei $3.15. Das sind für mich Werte, bei denen ich mir unter Berücksichtigung der Tatsache, dass diese Gedanken, die hier am Anfang geäußert wurden, dass wir vielleicht hinsichtlich der Erlebnisse, die uns AI ermöglicht, Und ich kann hier, warte, ich muss eine Pause machen, weil ich den Film, nee, der Film fällt mir doch wieder ein, der Titel. Sonst hätte ich im Hintergrund. Das ist natürlich, das ist eigentlich ein Horrorfilm. Surrogates heißt der. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, mit Bruce Willis von 2009. Science Fiction. In diesem Film Surrogates hat jeder sozusagen sein Avatar, mit dem er in einer scheinbar perfekten Welt auftritt. Dahinter sind dann natürlich völlig verkommene Körper, die mit Antibiotika und den zur Verfügung stehenden medizinischen Mitteln am Leben gehalten werden. Aber man trifft sich eigentlich nur noch in die, ja, im Second Life, wenn man so will. Also in dieser digitalen Welt, das ist jetzt nicht meine Wunschvorstellung. Aber der Gedanke, dass KI und insbesondere in einer Geschwindigkeit, in der wir es als Realität wahrnehmen, oder eine Welt, in der wir Science Fiction, noch eine Filmempfehlung, Ready Player One, immer auch mit einer düsteren Note, aber dass in so einer Umgebung dann noch deutlich mehr konsumiert wird als durchschnittlich $10 pro Quartal pro User, weil eben das Erlebnis so großartig ist, die kann ich mir durchaus ausmalen. Und ich weiß nicht, ob mich das freuen soll oder erschrecken soll, aber ich wollte es einfach mal als Gedanken mit euch teilen. Und ich habe es ja am Anfang gesagt, so oder so, ich komme da nicht dran vorbei, obwohl ich gerne auf Einzelaktien setze und mir auch den ein oder anderen Favoriten raussuche. Aber mir fällt verdammt nochmal kein Grund ein, warum ich in diesem Umfeld nicht, und jetzt wird's ganz simpel, einen Nasdaq 100 ETF haben möchte. Denn der Nasdaq 100 sind nicht die Technologiewerte, sondern es sind die Werte, die ich gerade hier beschrieben habe. Und der gesamte andere Teil, ob er nun gewinnt oder verliert, spielt beinahe keine Rolle. Deswegen, weil es mir schwerfällt, den glasklaren Gewinner von morgen auszumachen, habe ich mich dafür entschieden. Und ich werde diesen Nasdaq 100, ich habe in der jüngsten Schwächephase etwas zu früh, aber sei es drum, ich plane nicht, den in den nächsten Jahren zu verkaufen, habe ich wieder aufgestockt. Und es würde mich nicht wundern, wenn diese simple ETF-Position in meinem ansonsten mit Einzelaktien gespickten Depot, würde es mich sehr wundern, wenn das nicht einer der größten Positionen würde in den nächsten Jahren. Tja, das war's für heute. Ich hoffe, ein bisschen Food for Thought, wie es so schön heißt. Ich freue mich wie immer auf eure Rückmeldung, wenn ihr welche habt. Und Ende. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.